der Podcast.
Hallo, liebe Hörenden. Schöne Grüße vom Strand. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 41 von Luck und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Wir befinden uns immer weiter in der Vergangenheit. Je weiter wir die Folgen voranschreiten, umso weniger wissen wir, ob jetzt nicht vielleicht Alice Weidel doch Bundesverteidigungsministerin ist oder nicht, weil wir nicht aktuell sind. Aber das ist nicht schlimm, denn ich begrüße am anderen Ende der Leitung in Berlin Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Hallo Sebastian und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Mitten im Urlaub, aber dein Strand sieht noch ziemlich nach Arbeitszimmer aus, aber das kann sich, vielleicht ist es da so.
Ja, das ist ja das Problem mit diesen zeitlichen Folgen. Wir haben es bei Herzversuch schon mal hingekriegt, dass wir eine aktuelle Folge ausgestrahlt haben, die wir später aufgenommen haben als die Folge, die noch kommt. Podcast ist zeitlich sehr verwirrend. Heute soll es nicht wirklich um Politik gehen. In der letzten Folge ging es ja um Podcast, wobei da ging es ja teilweise auch um Politik-Podcast. Jetzt ist die Frage, heute soll es um unsere Top 5 Serien gehen. Welche Fernseh-, TV-, Streaming-, Kino-Serial-Serien hören und mögen und würden wir empfehlen und würden wir ranken. Und letzte Woche habe ich angefangen mit Platz 5. Darum würde ich heute mal Tilman den Vortritt lassen. Auch bei mir muss ich wieder sagen, kleiner Disclaimer voran, das ist nicht wirklich ein Ranking. Also das ist so eine Top 5 von den Serien, die mir... Egal. Tilman, was ist dein Platz 5?
Ja, mein Platz 5 ist Borgen. Das kennst du sicherlich. Das ist dänische Politik-Serie.
Wenn ich kein Geld habe, muss ich mir mal öfter was borgen. Ja.
Genau. Im Dänischen spricht man das anders aus. Da kennt man das G, glaube ich, nicht. Born oder so ähnlich. Mhm. Aber es ist natürlich einer, also man muss sagen, manche Serien haben scheiß Titel. Unter anderem Borgen, weil man denkt, das ist, Politik aus den 10er Jahren, da geht es um die Finanzkrise. Nein, es ist tatsächlich Frederiksborg. Das ist der Amtssitz der dänischen Ministerpräsidentin. Ah, ja. Und es ist der im Spitznamen, Volksspitznamen heißt es Borgen.
Mhm. Und daher kommt, also wie, als wenn man sagen würde...
Waschmaschine wäre dann der deutsche Kanzleramt.
Waschmaschine, genau.
Ja, in Berlin gibt's ja alles, hat ja alles Spitznamen. In Kopenhagen ist es eben nur Borgen. Es geht also um eine dänische Ministerpräsidentin. Übrigens um 2010 fing die Serie an, um die allererste weibliche damals. In der Realität gab es ab 2011 dann eine. Also das war dann auch noch Thema, dieses Thema. Inzwischen gibt es 4 Staffeln, 2022 abgeschlossen. Weiß man nicht, ob sowas dann immer für immer ist oder nicht. Die besseren Staffeln sind tatsächlich 1 und 2. Hm. Also es geht um eine Politikerin, es gibt auch so Parteien in dieser fiktiven Welt, die dann eben links, rechts, Mitte sind, und sie ist so ein bisschen so aus einer Mittepartei und schafft es nach einer Wahl dann durch geschicktes Taktieren dann Ministerpräsidentin zu werden, muss sich dann aber auch im Amt halten und am Schluss ihr Amt dann auch abgeben, auch wieder in so Verhandlungen, wo sie dann stattdessen einfach Außenministerin wird und sagt, so, die Hauptverantwortung habe ich jetzt doch abgegeben und das ist mir jetzt auch recht, jetzt kann ich um die Welt reisen. Also irgendwie, noch später hat sie dann in die Wirtschaft gewechselt, kommt aber in die Politik wieder zurück. Also das ist alles so ein bisschen fast schon auserzählt, aber Staffel 1 und 2 wirklich sehr zu empfehlen. Unter anderem, weil es auch in jeder Folge ein anderes Politikfeld gibt, wo man sagt, so ist das und was gibt es da für Mechanismen, wer spricht damit, welche Interessengruppen, was macht die EU und so weiter. Das ist sehr realistisch erzählt, natürlich alles immer etwas zeitlich gerafft und so weiter. Dann gibt es dann auch immer einen Fernsehsender, der dann quasi auch in Echtzeit immer so Nachrichten und Skandale aufdeckt und so. Wirklich sehr, oder Leute, die halt wechseln zwischen Medien und Politik, also ihr Chefberater wird später dann Journalist und umgekehrt. Wirklich muss man sagen, wer Politik, es ist halt die dänische, aber es ist wirklich, wer da mehr Verständnis haben will, der sollte das unbedingt sich anschauen. Borgen.
So, und jetzt, das müssen wir bei Serien jetzt vielleicht immer dazu sagen. Wo kriegt man das?
Im Internet, sage ich jetzt mal. Das wird ganz gelegentlich auch bei Arte manchmal wiederholt.
Also in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken?
Kommt ja immer darauf an, wie lang das her ist. Ich bin mir sicher, das wird aber irgendwann mal wieder da erscheinen. Gut. Wenn man sich da irgendwie alarmieren lässt. Es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten. Ansonsten, das müsste ich jetzt mal nachschauen, wo das aktuell in Deutschland, da bin ich tatsächlich jetzt überfragt, tut mir leid.
Okay. Gut, aber also du hast es...
Ich habe es auf DVD damals noch gekauft. Das war also ja so
auf DVD, du hast es auf DVD.
Die genau. Zeit, wo man noch DVDs hatte.
So, ich habe nur DVDs, ich habe nicht mal Blu-ray und ich gucke auch wenig, also so. Ich muss bei Serien bei mir ganz kurz was dazu sagen, ich gucke wahnsinnig viel, also auch, es gibt Leute, die gucken wesentlich mehr Serien als ich, aber ich hab zum Beispiel auch Breaking Bad nie gesehen oder die Sopranos nie gesehen, bin ich einfach nicht zugekommen. Ich muss ein ganz großes Thema hier komplett ausklammern, sonst wäre das im Prinzip mein Top 5 an sich, und zwar das ist das Thema Star Trek. Ich bin, ja, Star Trek Nerd, sagen wir mal, ich weiß alles. Also so gut wie alles. Und Star Trek ist für mich nochmal so außerhalb, weil ich müsste dann zum Beispiel Platz 1 müsste dann bei mir wahrscheinlich The Next Generation sein, also und jetzt die aktuelle Picard-Staffel und auch, es gibt keine schlechten Star Trek-Serien, gibt's einfach nicht. Es gibt auch dieser ganze Star Trek-Kosmos, Paramount und CBS und so, das habe ich jetzt beim Serien-Ranking komplett ausgeklammert. Ja, meine liebste Serie aller Zeiten ist wahrscheinlich wirklich Star Trek The Next Generation. Habe ich hier nicht mit drin. Ich habe Discovery nicht mit drin. Ich habe Picard nicht mit drin. Ich habe, ich liebe Deep Space Nine. Ich liebe Voyager. Ich kann auch Enterprise unglaublich viel abgewinnen. Das spielt hier alles keine Rolle, weil ich habe versucht, mich so. Und dadurch ist auf Platz 5. Und jetzt wird es schwierig.
Aber darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Wird da noch was gedreht, Star Trek?
Ja, natürlich.
Ach so.
Also im Moment gerade nicht. Obwohl es eine kanadische Serie ist, da ist der Autorenstreik von Hollywood nicht so wirklich, aber ja, also es kommt jetzt, die letzte Staffel kommt jetzt von Star Trek Discovery kommt jetzt, Stranger Worlds, die zweite Staffel läuft gerade, es wird eine neue Staffel geben von Lower Decks, es wird eine neue Serie geben, Section 31, es wird eine, obwohl ob die wirklich kommt, weiß man nicht, es wird vermutlich irgendwas mit Captain Janeway geben, man weiß das alles nicht. Ja. Paramount melkt gerade die Star Trek Kuh ohne Ende. Okay. So, mein Platz 5, weil die Folgen sollen ja auch nicht so lang werden. Und das ist jetzt vielleicht für alle sehr überraschend, aber auf meinem Platz 5 ist tatsächlich Grey's Anatomy. Eine Arztsee-Soap-Opera. Es ist eine Soap. Es ist eine Edel-Soap, aber es ist eine Soap. So, läuft seit 19 Staffeln. Entschuldigung, seit 19 Staffeln läuft Grey's Anatomy. Ist trotzdem übrigens nicht die am längsten laufende Serie, die aktuell im Fernsehen weltweit, aber egal. Da rangieren die Simpsons zum Beispiel wesentlich höher. Grey's Anatomy, und zwar, weil das immer montags kommt, ich montags frei habe und das gucke ich zusammen mit meiner Frau. Und das hat so ein Erlebnis. Also ich freue mich auch auf die Staffeln, kenne mich inzwischen auch bei Grey's Anatomy besser aus als meine Frau, weil ich kann ja nicht einfach Serien gucken. Ich muss ja nebenbei googeln und die Synchronsprecher und das alles und genau, ja. Wer ist das und wo kommt der her und das und die und jetzt ist gerade Allison zurückgekommen, die jetzt aber auch wieder weg ist, weil sie sich einen Arm und egal. So, Grey's Anatomy, ich sag mal so, der intellektuelle Mehrwert ist gleich null. Aber wenn mein Hirn ausschaltet und einfach nur Charaktere gut gespielt, gut gesprochen, in einem schönen Setting gucken will. Es ist eine Seifenoper. Ich könnte jetzt auch gute Zeiten, schlechte Zeiten sagen. Aber das gucke ich immer mal wieder nur sporadisch. Grey's Anatomy bin ich jetzt wirklich drin im Fieber und das gucke ich auch. Dein Platz 5.
Mein 4. Mein Platz 4 ist, wir hatten ja gesagt, wir sind auch ein bisschen divers, also ein bisschen weiter ausgreifend. Eine Serie, die schon länger her ist, Hals über Kopf. Kennst du die noch?
Oh Schreck, das Kind ist weg, das Kind hat sich versteckt. Wer hat es nur schon wieder ausgeheckt? Oh Schreck, Isabel Varell.
Ja, diese Stimme ist geil. Ja, also da hast du recht. Die Serie ist von 1987 bis 91 ausgestrahlt worden. Eine Kinderserie, spielt in West-Berlin. Und es geht in jeder Folge damals im ZDF war das, es geht in jeder Folge um irgendwie ein Kind, das ausbüchst, vermisst wird und die Eltern werden dann immer so dargestellt als vernachlässigt, als eben so ein bisschen Rabeneltern, die sich dafür nicht interessieren, was das Kind macht. Und dann geht das Kind aus Protest weg und irgendwie gibt es dann Verwicklungen. Es gibt also immer, die Familien sind immer verschieden. Es gibt aber drei Figuren in der Serie, die immer gleich sind. Das ist das Ehepaar Wurzel, also so ein bisschen so ein etwas verschrobenes Ehepaar, die so, die da immer irgendwie zufällig mit reinrutschen in diese Szenerie, auch alles sehr, wie dieses Lied schon suggeriert, alles so sehr gehetzt und sehr dynamisch. Alles. Na, und dann gibt es noch den Polizisten, Herrn Hund.
Gespielt von
Wolfgang Gruner, einem unserer
Großartiger
Kollegen.
Großartiger Kabarettist, vor allem im Nachkriegsdeutschland. Und der fuhr eine Ente in Polizeifarben lackiert.
Genau.
Was stand auf dieser Ente drauf?
Polente.
Polente.
Und so. Wenn die Tür aufging auf der einen Seite, dann hieß es halt nur Ente, ja.
So.
Damals natürlich in West-Berlin auch sehr bekannter Kabarettist bei den Stachelschweinen, und der kriegte dann diese Rolle als Polizist, um halt auch dieses, ja, diesen Berliner Lokalkolorit da noch mit zu bedienen. Und
Lieblingsausspruch von Wolfgang Gruner in der Serie?
Das wird nicht billig.
Das wird nicht billig!
Ja, also immer, der verhaftet immer alle und ist irgendwie in einem der S-Bahn-Bögen, ich habe das nie so richtig rausgefunden, wo ganz genau, also diese Berliner S-Bahn-Bögen, da sind ja manchmal Geschäfte drin oder Lokale und manchmal auch so Stauraum, was auch immer. Ja. Und in einem dieser Bögen ist halt diese Polizeistation mit so Gittern teilweise, genau. eine Zelle, wo dann immer jeder verhaftet wird, und es ist einfach unfassbar witzig und auch,
Hast du es jetzt in letzter Zeit nochmal gesehen?
Ja, vor ein paar Jahren habe ich mir dann auch die DVDs gekauft.
Ist das gut gealtert?
Ich würde schon sagen, das ist gut gealtert. Ja, du meinst so 80er-Jahre-Serien, die dann manchmal so ein bisschen angestaubt wirken, oft auch sehr langsam. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Also diese Langsamkeit, die man früher hatte, das ist nicht der Fall, und das sehenswert. Das weiß ich gar nicht, ob das noch irgendwo sonst zu sehen ist, aber auf DVD gibt es das und sicherlich auch bei Streaming-Diensten.
Genau.
Ja.
Okay.
Aber das erinnert mich eben auch mal so an die Zeit, wie man so als Kind war, und dann fiel es ja auch nicht, dann bin ich später nach Berlin gezogen, erkenne da manches wieder, manchmal werden ja so Straßenschilder mitgefilmt und dann stimmt es auch oft nicht mit dem Anschluss, wenn so eine Autoverfolgungsjagd, Straßenecke, also das ist natürlich dann als Kind nicht interessant, aber in einer Folge ist übrigens dann auch Wolfgang Gruner doppelt zu sehen mit seinem Zwillingsbruder, der auf der Ostseite, also die Szene oder die Folge spielt tatsächlich an der innerdeutschen Grenze, was ja gar nicht so ungefährlich ist, wenn das Kind da auf die andere Seite wechselt und als Volkspolizist und die beiden sind da eben, sehen sich da nach Jahren zum ersten Mal wieder.
Okay. Ja, also wie gesagt, ich habe es das letzte Mal wirklich als Kind gesehen, aber das hinterließ bleibenden Eindruck,
sagen wir mal so. Also wirklich, da muss man sagen, einfach gutes Serienhandwerk oder gutes Komikhandwerk, ja.
Genau. Mein Platz 4 ist, ich bin erstaunt, dass es überhaupt noch drin ist, aber ich muss einfach drin sein, weil ist bei mir tatsächlich Game of Thrones. Eigentlich eine Mittelalter-Fantasy-Serie, wo es um Drachen und so geht, aber darum geht es nicht. Es geht um Politik, es geht um Intrigen. Vorbild ist so ein bisschen die Rosenkriege im Mittelalter zwischen dem Haus Lancaster und dem Haus York in England. Da hat der amerikanische Autor, George R. R. Martin, hat da 7 Bücher eigentlich draus gemacht aus dieser ganzen Geschichte. Heißt eigentlich The Song of Ice and Fire, also Lied von Eis und Feuer. Wobei sie seit Band 6 und Band 7 immer noch nicht erschienen sind. Und das war das große Problem der Serie. Die haben angefangen, die Serie zu drehen, und die ersten 5 Staffeln sind sensationell großartig. Durchdachte politische Intrigen, sensationelles Setting, großartige Schauspieler. Synchronisation gefällt mir manchmal nicht so, das ist in München, aber auch das ist inzwischen ikonografisch. Gar nicht die Dialogregie, das hat Jan Rudle gemacht. Den Mann halte ich für ein Genie. Außerdem ist der Native Speaker, also das heißt, der kann das, die haben teilweise nur Synchro-Sachen besser gemacht, die sie im Englischen falsch gemacht haben. So, und dann kann aber Staffel 6 ging noch so, Staffel 7 ging stark nach unten, Staffel 8 war eine Katastrophe. Eigentlich ist diese Serie komplett versaut worden durch die 8. Staffel, weil die Bücher von George R. R. Martin noch nicht, und dann haben die Serienschöpfer das einfach selber weitergeschrieben. Die kannten zwar den Schluss, also George R. R. Martin hat ihnen gesagt, wie das ausgeht, das haben sie, aber der Weg dahin, Katastrophe. Aber ansonsten, Game of Thrones galt für viele als die beste Serie aller Zeiten. Ich kann es mir wissenswerter nachvollziehen bis Staffel 6.
Ja, schade, dass man dann irgendwie nicht aufhören kann, weil noch Geld rausgezogen werden muss.
Nein, die hätten einfach 13 Staffeln machen müssen.
Ach so.
Die hätten das in Ruhe zu Ende erzählen müssen. Und das haben sie nicht gemacht.
Ja. Oder halt
also die Serie irgendwann aufhören. Endet auf dem richtigen Punkt, aber der Weg dahin ist eine Katastrophe.
Ach so, der ist viel zu schnell, meinst du?
Ja, also es wird dann, ich will jetzt hier nichts spoilern, aber während die sich pro Staffel wirklich Zeit genommen haben, die Charaktere auszuarbeiten, ruhig, passieren in der achten Staffel Dinge, wo du dich fragst, wo kommt das jetzt her?
Mhm.
Nee. Okay. Und auch teilweise sind Begründungen hanebüchen und ich dachte, ach, Staffel ist keine Vollkatastrophe, die ist vom Production Value, ist die großartig. Und, aber Writing. Und es ist, ob die Serie gut oder schlecht ist, irgendjemand sagte mal, du kannst aus einem guten Drehbuch einen schlechten Film machen, aber du kannst nicht aus einem schlechten Drehbuch einen guten Film machen. Das funktioniert nicht.
Ja, das ist leider, glaube ich, viel zu wenig bekannt. Und jetzt bei diesem Drehbuchautorenstreik, da wird man sehen, was da noch, alles, was da noch produziert. Gut, jetzt machen auch die Schauspieler nicht mit, aber meistens, wenn Autorenstreik ist, dann sieht man immer, was trotzdem produziert wird. Okay, entweder habt ihr noch Bücher oder...
Meistens Reality, ne?
Genau.
Und ich meine, wir beide, wir sind ja wirklich in der glücklichen Lage, sowohl Darstellender als auch Schreibender gleichzeitig zu sein. Ja. Das gibt es ja leider in den seltensten Fällen.
Genau, und das Wichtigere von beidem
ist das Schreiben.
Ist das Schreiben.
Ja. Wobei, ja, andererseits, ach, ich weiß auch nicht, muss beides funktionieren.
Naja, das schon, aber wie du sagst, aus einem schlechten Kabaretttext, wenn kannst du den dann so bringst, das geht nicht. Und das
naja, muss doch, du kannst furzen auf der Bühne.
Ja, genau, 2 Stunden lang.
Genau.
Das trägt.
Okay, komm, wir wollten eine kurze, knappe Folge machen. Dein Platz 3.
Mein Platz 3, davon habe ich jetzt schon manchmal gesprochen in den letzten Monaten, nämlich Veep.
Das habe ich mir gedacht.
Auch einer von diesen Titeln, die eigentlich scheiße sind. Veep, kurz zur Erklärung, sind die Buchstaben V und P. Veep, oder sozusagen spitznamisch Veep ausgesprochen. Vice President heißt das. Also
Vizepräsident der USA.
Genau, um eine Vizepräsidentin, damals um die erste weibliche Vizepräsidentin, gespielt von Julia Louis-Dreyfus.
Die vielen bekannt aus Seinfeld.
Genau, die ist auch Produzentin der Serie, auch teilweise als Autorin dabei gewesen und wirklich genial geschrieben, 2012 gestartet. Insgesamt sind es 6 Staffeln, die 2019 dann beendet wurden. Auch hier zeigt sich eine Staffel zu viel. Also Also es ist so, sie ist Vizepräsidentin, sehr unfähig, hat ein sehr unfähiges Team.
Es ist eine Comedy.
Genau, absolute Comedy. Wirklich, also wenn man sagen würde, aus Comedy-Gesichtspunkten wäre es meine Nummer 1. Mhm. Ich hätte sie auch locker auf Nummer 1 machen können. Wie gesagt, unser Ranking ist jetzt nicht allgemeingültig. Wirklich tolle Gags, auch super übersetzt, das muss man sagen. Wirklich gute deutsche Version. Und ihr Präsident ist eben noch unfähiger als sie und dadurch muss sie immer vieles ausbaden und so. Und in der dritten Staffel tritt er dann zurück und sie rückt auf, also mitten in der Vorwahl. Sie droht die Vorwahlen schon zu verlieren, dann wird sie plötzlich Präsidentin dann ist die Vorwahl im Grunde gelaufen.
Aber dann darf das Ding ja gar nicht mehr Veep heißen.
Nee, theoretisch nicht. Also das ist dann, das weiß nicht, manchmal kommt es bei Serien vor, dass der Titel dann obsolet wird. Dann kam, also das spielt in den Jahren 2012 bis 2016 tatsächlich mehr oder weniger in Echtzeit, wo es ausgestrahlt wurde. Es wurde kurz vor der, glaube ich, kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 dann ausgestrahlt und diese Wahl, also es ist natürlich nicht das reale Personal, aber wir wissen ja, was da rausgekommen ist und ich glaube, danach kam diese in eine gewisse Existenzkrise, weil sie gesagt haben, alles, was wir die letzten Jahre geschrieben haben, das findet jetzt in Washington tatsächlich statt.
Genau.
Aber es war natürlich auch, also ich finde tatsächlich die 5. Staffel, die also diese Wahl darstellt und das, was nach der Wahl kommt, also es ist tatsächlich ja möglich, 538 Stimmen hat das Wahlmännergremium, ist eine gerade Zahl, es ist tatsächlich möglich,
dass
man einen Putt hat, wenn man also bestimmte, ich habe das ja auch alles nachkontrolliert, die haben dann gesagt, so in der Wahlnacht, oh, dieser Bundesstaat kommt jetzt noch rein, oh, das kriegt der Gegner und so weiter und gemäß der Verteilung im letzten Jahrzehnt, also das wird ja alle 10 Jahre neu verteilt, von den Stimmen her, stimmt das sogar. Also man kann es hinkriegen mathematisch, dass man da auf zweimal, jetzt müssen wir dividieren können.
Wir wissen, was du meinst.
Zweimal 269 Stimmen kommt. Und dann eben das juristische Gezerre, dann muss jemand, also dann muss irgendwie das Repräsentantenhaus entscheiden, denn das ist vollkommen ulkig. Am Schluss wird sie nicht mehr Präsidentin, sondern irgendjemand Zufälliges. Und dann 2019 dann eben nochmal die sechste Staffel, wo sie dann doch wieder Präsidentin wird. Und ganz cool noch der Vorausblick, wie sie dann stirbt und auf ihrer Beerdigung kommen nochmal alle um ein paar Jahre gealtert zusammen und erinnern sich an alles. Das ist wirklich, wirklich vollkommen, also einfach genial in allem, was da passiert, weil es auch sehr realistisch ist. Also auch wie Borgen, die Politikfelder werden in sich realistisch erzählt. Es ist auch, kommt vieles vor, was in der Obama-Zeit tatsächlich war, zum Beispiel dieser Haushaltssperre oder irgendwelche außenpolitischen Sachen. Mein Lieblingszitat übrigens, da gab es dann irgendeine Geiselnahme in Usbekistan und mein Lieblingszitat von ihrem sehr zynischen Berater, Chefberater, wie heißt das? Nationalen Sicherheitsberater. Stabschef tatsächlich. Und der sagte dann, also da gibt es in Usbekistan diese Geiselnahme. Usbekistan liegt neben Tadschikistan und ist mir scheißegal, ist da.
So. So.
Das stimmt ja sogar. Ja. Und deswegen, also großer Tipp, Wieb, das ist nach wie vor sehr aktuell, sehr rasant.
Das muss man wirklich kaufen, das habe ich, weil ich das auch mal gucken wollte, da muss man wirklich sich auf haptischen Datenträger irgendwie besorgen, weil das ist das Problem von amerikanischen Politikserien, die sind hier im Deutschen halt, also zum Beispiel The West Wing, was ja ganz toll sein soll, kriegst du hier im Deutschen, also es ist tatsächlich synchronisiert und auch ausgestrahlt worden, aber wen interessiert hier schon so genau die amerikanische Politik? Mein Platz 3 geht in eine Richtung, ich hatte vorhin, als du bei Hals über Kopf anfingst, habe ich kurz überlegt, eigentlich müsste hier die Schwarzwaldklinik noch mit rein, weil ich das als Kind auch geliebt habe, aber da ich schon eine Soap-Opera, nämlich Grey's Anatomy, drin habe und habe ich denn, aber ich wollte halt auch definitiv noch eine deutsche Serie mit reinnehmen und das ist und bleibt für mich Pastewka. Das ist einfach. Die Serie Pastewka Staffel 1 bis 7 unterscheiden sich stark von Staffel 8 bis 10, weil Staffel 1 bis 7 ist so eine, im Prinzip eine halbstündige, so wie der große Sat.1 Comedy-Freitag, da spielte Pastewka so halbstündig nicht mit einer Rolle. Die Figuren bleiben die gleichen. Das wurde im Fernsehen ausgestrahlt, dann wurde das abgesetzt, irgendwann zu unmöglichen Sendezeiten verschoben. Bastian Pastewka spielt sich selbst, also spielt eine Figur, die auch Bastian Pastewka heißt, die gleiche Fernsehkarriere. Aber alle anderen Figuren rundherum, die zumindest fest zum Cast der Serie gehören, sind fiktiv. Seine Freundin, sein Bruder, sein Vater, seine Nichte und so weiter. Und er trifft aber immer wieder auf Prominente, die es wirklich gibt, wie Anke Engelke, Hugo Egon Balder, Michael Kessler und so weiter. Eigentlich alles, was irgendwie in der Comedy-Szene, auch in der Schauspielszene, auch Elias Mbarek und so weiter, spielt damit. Ab Staffel 8 wird es eine Staffelerzählung, gibt es dann handlungsübergreifende Staffelbögen, ist dann auch auf Amazon Prime ausgestrahlt worden, hat Pastewka auch mitgeschrieben. Es ist im Prinzip eine andere Serie. Die Figuren sind immer noch die gleichen, aber es ist nach wie vor pisslustig und wir haben uns immer gefreut, auch mein Bruder und mich, immer auf Pastewka. Und was aus Pastewka ist, und deswegen muss das hier erwähnt werden, ist natürlich, Tillmann, es gibt ein großes Pastewka-Zitat, was immer wieder und immer wieder gebracht wird.
Fällt mir gerade nicht ein.
So. Das so. Ist aus Pastewka.
Ach.
Ja. Das hat Bastian Pastewka quasi. Das
wäre von Stromberg.
Nein, das kommt von Pastewka.
Nee, Stromberg hat immer gesagt, läuft. Das läuft. Ist ja inzwischen Nein. auch
ja, genau. allgemein. So. Gut. Wenn etwas bestätigt wird, so. Das kommt aus Pastewka.
Oh je.
Ja, daher gut. Auch übrigens H2, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, der andere Podcast, den ich noch mitmache. Ja, mein Platz 3.
Cool, und was würdest du jetzt sagen, welche, also ich meine, es ist ja immer ein bisschen schade, wenn so eine Serie so einen Bruch hat. Was ist denn jetzt besser oder wie wirkt sich das aus?
Also verliebt habe ich mich tatsächlich in den ersten 4, 5 Staffeln. Und was in Staffel 8, 9 und 10 ist seriell sehr gut, schauspielerisch sehr gut, aber Pastewka kriegt auch einen leicht anderen Spin. Also mir haben die halbstündigen Folgen besser
gefallen. Ja, und bei Comedy ist vielleicht auch einfach nicht, also es geht nicht um die erzählten Geschichten.
Genau.
Sondern wirklich um ja, oft Situationskomik und so.
Genau.
Oder um kleine also, Episoden, die halt dann auch ja, sich auflösen.
Ja, also keine Ahnung, das muss aber jeder selber wissen. Guckempfehlung definitiv.
Okay. Ja, mein Platz 2, da bin ich Lokalpatriot, eine schwäbische Serie, Die Kirche bleibt im Dorf.
Da muss man, glaube ich, dann auch nichts weiter zu sagen, oder?
Doch, vom SWR. Also es gab ja mal 2012 einen Film, der hieß Die Kirche bleibt im Dorf. Da geht es um den Streit zwischen zwei Dörfern, Oberrieslingen und Unterrieslingen. Auch ein schöner Name, also zwischen zwei Familien. Und da geht ja irgendeine, die Kirche soll quasi abgetragen werden, also die zwischen beiden Dörfern steht und nach irgendwie nach Amerika oder so transportiert, und das schweißt die dann zusammen. Also das ist ein bisschen, der Film ist sehr lustig, aber er ist tatsächlich ja mal so zum Weggucken. Allerdings ein Jahr später hat der SWR dann eine Serie gestartet, die genauso heißt, genauso spielt, aber ein Teil der Figuren stimmt nicht überein. Wird auch von teilweise werden gleiche Figuren von anderen Leuten gespielt. Also es ist ein ganz anderes Setting. Es passt auch weder davor noch nach dem Film genau rein. Und ist aus meiner Sicht nochmal deutlich besser geworden. Allerdings auch hier muss man sagen, insgesamt 4 Staffeln. Die hätten am Ende von Staffel 1 einfach Schluss machen können. Das wäre es gewesen. Der Rest lebt dann noch davon. Ja, so ist es halt leider. Man kann den Leuten irgendwie nicht, man kann es den diesen Machern irgendwie nicht befehlen. Sie hätten nach Teil 1 Schluss machen sollen und die, dann wäre es insgesamt runder gewesen. Also es ist so, Staffel 1 besteht aus 12 Folgen, es gibt 12 Hauptfiguren in der Serie und jede Folge ist nach einer Hauptfigur benannt und diese Figur trägt die Folge auch. Und es geht auch, auch um so Dorfintrigen, zwei Familien und dann natürlich irgendwie eine verheimlichte Vaterschaft, sodass die Familien eigentlich doch zusammengehören. Und das ist auch sehr schwäbisch und auch sehr schön sommerlich. Das wurde wohl in einem ganzen Sommer gedreht, in so einem kleinen Dorf, wo keine Statisten rumlaufen. Also es ist wirklich nur die Figuren. Hm. Also man denkt, ja, aber so ist es ja heutzutage. Da geht ja keiner vor. Ich komme ja auch vom Dorf, gehe da manchmal spazieren, da sieht man keine Sau. Und,
genau.
Und deswegen wäre es auch falsch gewesen, wenn man da jetzt gesagt, hier gehen jetzt 5 Leute die Straße entlang. Nee, das findet nicht statt. Jedenfalls, und der Pfarrer ist so ein bisschen so die zentrale Figur, die versucht da irgendwas aufzudecken. Der kommt aus Norddeutschland, wird natürlich dann auch gedisst und so weiter. Auch übrigens schön, wenn man Schwäbisch lernen will, weil es ist wie aus dem Bilderbuch, wie aus dem Wörterbuch, so diese typischen Sprüche, die man eigentlich Leuten sagt, wenn man sagt, sag mal was Schwäbisches, aber die man im Alltag nie verwendet. Oder Wörter zum Beispiel wie Herrgottsbscheißerle. Hm. Da weißt du wahrscheinlich, was das ist.
Ich hab's
nicht. Es ist eine Maultasche. Genau, Maultaschen. Kleine Erklärung. Also früher durfte man ja, man darf ja freitags kein Fleisch essen, laut Gott.
Ah, ja.
Und dann hat man einfach Teig drüber gemacht. Und man hat auch innen drin das Fleisch so ein bisschen zermanscht und mit Spinat verfeinert, damit es grün aussieht. So.
Und damit der Herrgott denkt,
es nicht sieht,
ist kein Fleisch.
Genau, und das ist ein Herrgottsfleisch. Und das sagt keine Sau in Schwabenland, aber jeder weiß, dass es so heißt. Und jeder würde es dem anderen auch so erzählen. Das ist eben ganz, ganz nett. Wirklich, sehr so zum Wohlfühlen und zum Amüsieren eine wirklich gute Serie.
Okay. Kommen wir zu meinem Platz 2 und das ist schwierig, wie gesagt, es ist kein Ranking in dem Sinne, aber ich habe es mir jetzt auf Platz 2 genommen. Und zwar, das ist The Crown. The Crown mit Absicht so ausgesprochen, weil ja auch im anderen Podcast sich gerne darüber lustig gemacht wird, wenn ich The Crown sage. Das ist ja die Lebensgeschichte von Queen Elizabeth II. Es kommt jetzt noch die 6. Staffel. Damit soll die Serie zu Ende gehen. Ich weiß nicht, ob sie bis zu ihrem Tod gehen. Sie ist ja jetzt vor kurzem verstorben. Aber The Crown ist für mich wirklich eine Serie, die Fiktionalität und wirklich reale Historie. Es stimmt ja nicht alles, was in der Serie darstellt. Aber die Figuren sind hervorragend, die Schauspieler sind hervorragend. Auch wie sie es wechseln, das Setting und so weiter. Das muss ich wirklich sagen. The Crown über die Geschichte, über 70 Jahre britische Monarchie in der Gegenwart, wie die Presse mit reinkommt, wie Öffentlichkeit und wie abhängig die eigentlich, also wie wenig die zu sagen haben und wie wenig die ihr eigenes Leben unter Kontrolle haben. Und wenn man jetzt Harry und Meghan sozusagen dieses ganze Drama mitkriegt, was da los, wen das interessiert, guckt euch The Crown an und ihr versteht alles.
Ja.
Ja, mehr also kann ich dazu nicht sagen.
Das stimmt auch. Also aus meiner Sicht ist es fast ein bisschen Verherrlichung von diesem ganzen Glanz.
Finde ich nicht. Ja. Also das ist eigentlich, das Elend wird sehr gut dargestellt. Das Elend, reich zu sein.
Ja, und das ist ja eben das Schlimme. Das ist ja Regenbogenpresse par excellence. Oh, wie schlimm. Und weißt du, dann leiden die Leute mit, ach, die arme Königin, die arme Prinzessin, die darf jetzt nicht. Aber die sind einfach schweinereich. Und ich finde das eine Frechheit, auch jetzt mit Prince Harry. Ich meine, der ist Milliardär, bleibt es auch, verdient ja sein Geld mit seiner Marke, mit seinem Namen. Und ich finde das, da muss man doch auch einfach sagen, ja, du hättest es dir doch ganz genau so ausgesucht. Gut, Lady Di hätte sich vielleicht nicht ihre Lebensspanne ausgesucht, aber ansonsten, das ist halt billig, denn keiner von denen würde sich ja eben ein anderes Leben aussuchen. Und darauf kommt es an. Natürlich kann jeder
jammern, oh,
mir geht's so schlecht, ich bin Kabarettist und die Leute starren mich abends immer an, wie schlimm, ja. Sollen die Leute mich auch bemitleiden?
Es ist ein bisschen anders, aber sie hat teilweise Entscheidungen getroffen, gerade der Fokus liegt ja stark auf ihr, auf der Königin, wo ich denke, hätte man auch anders entscheiden können. Aber gut.
Gut, so, aber wir wollen ja die Serien loben und nicht dissen. Ja. So, mein Platz 1 ist wirklich mein Platz 1, den gibt es leider nicht mehr, aber den gab es fast 35 Jahre lang, und zwar die Lindenstraße, 1985 bis 2020. Da bin ich nun wirklich, da weiß ich alles, habe alles 100 Mal gesehen und bin da begeistert.
Deswegen hast du auch sonntags nie Vorstellungen angenommen, damit du die Lindenstraße gucken kannst.
Ja, so ganz so war es nicht. Man konnte ja dann doch immer nicht linear gucken, aber es war schon, so ein wöchentlicher Fixpunkt. Und aus allen möglichen Gründen finde ich das halt schade, dass die ARD das 2018 angekündigt hat, dass sie das dann einstellen 2020. Es war so fast ein bisschen ein Glücksfall. Also die Lindenstraße ist ja immer sehr aktuell. Es gibt immer so aktualisiert, also in alle 3-4 Folgen gab es so Szenen, wo jemand dann Zeitung liest und sagt, oh, das, was die Merkel da wieder gemacht hat und so weiter. So, und immer passend zu der Figur, die hatten ja auch eine politische Einstellung und so weiter. Und Ende März 2020 war die letzte Folge. Und wir wissen, was da war. Also die Corona-Krise, die hätte nun keine Serie in ihr Seriengeschehen einbauen können. Und da bin ich ganz froh, dass das irgendwie dieser Serie erspart geblieben ist. Denn wenn man es ausgespart hätte, wäre ja irgendwie die Welt wäre normal weitergegangen.
Genau. Wäre doof gewesen, ja.
Und die, es wurde ein einziges, irgendwie ein bisschen was wurde reingeschnitten, so ein Ton, was eine Figur sagt, die aber nicht im Bild ist. Das heißt, da wurde irgendwie einfach nur, ich schätze mal, der Produzent hat dann einfach den Schauspieler angerufen, gib mir mal eine WhatsApp-Nachricht und sag den Satz und so weiter. Das ist ganz, ganz lustig, aber wie gesagt, es waren die gesellschaftlichen Themen der 80er bis 2010er Jahre und immer auch vorne dran bestimmten Akzeptanz bestimmter Dinge, und manches auch, gab natürlich auch Filmfehler und so weiter, aber es war eigentlich immer konsistent. Also wenn die Figur jetzt 30 Jahre alt war, dann war sie 10 Jahre später eben 40.
Genau.
Und dann, also teilweise haben die Schauspieler ja auch manchmal gewechselt. Ja. Es war auch jetzt nicht immer alles super erzählt. Es gab so eine Zeit, wo alle rausgeschrieben wurden und alle dann dadurch irgendwie sterben mussten. Ich meine, man kann ja auch rausgeschrieben werden, ohne zu sterben. Mhm. Aber es gab so Höhepunkte auch oder so Zeiten, wo es wirklich tolle Geschichten waren. Und wo du sagst, also die 80er Jahre, die waren teilweise sehr langsam erzählt, auch sehr schlechtes Licht, wenn da nachts im Schlafzimmer gedreht wurde, dann war also das ganz helles, ganz blaues Licht auf diesen, nur auf dem Kopf, auf den zwei Köpfen der Leute, teilweise wirklich peinlich und so. Aber wirklich, also es ist zu empfehlen, guck da nochmal rein, es wird gelegentlich auf One wird es gelegentlich wiederholt. Also wirklich super.
Also wie gesagt, als Zeitdokument hervorragende Schauspieler, Writing, ja gut, kann man von halten, was man will, aber halt sehr konsistent. Und ich kann mich erinnern, als Kind, den ersten Kuss, den ich zwischen zwei Männern gesehen habe, war tatsächlich zwischen Georg Uecker und Martin Armknecht, und das war der allererste homosexuelle Kuss tatsächlich im deutschen Fernsehen. Und den habe ich live gesehen, daran kann ich mich erinnern.
Genau, also es gab nochmal einen, also keinen Knutschkuss, sondern so einen angedeuteten Kuss, der 3 Jahre früher war, der wohl an den bayerischen Zensoren vorbeigegangen ist, aber der erste Schwulenkuss, der dann als solcher auch skandalisiert wurde 1990, tatsächlich das bayerische Fernsehen hat das dann nicht wiederholt.
Damit die Jugend nicht verschwult wird.
Genau, also das...
So.
ist alles Wahnsinn und es ist auch toll, dass die das durchgehalten haben. Auch die Schauspieler, die wurden ja auch angefeindet. Das wurde ja, das war wirklich, das kann man sich heute kaum vorstellen. Die Leute wurden wie als echte Nachbarn gesehen. Teilweise gab es Bewerbungen.
Dr. Dressler wurde auch immer gefragt nach medizinischen Tipps.
Genau, wenn jemand gestorben war, da gab es Bewerbungen, darf man in die Wohnung einziehen. Genau. Und so, also vollkommen cool. Und übrigens, was du gesagt hast, die Schwarzwaldklinik, die hat etwas gemeinsam mit der Lindenstraße, nämlich erstens mal dasselbe Jahr 1985 als Start und zweitens dieselbe Figur in der ersten Folge jeweils als Hauptfigur, nämlich Mutter Beimer.
Also natürlich Marie-Louise Meyer, die Schauspielerin.
Genau, in einer anderen Rolle, aber genau. Zufällig eben auch in Folge 1 der Schwarzwaldklinik in der Konkurrenz.
Okay, kommen wir zu meiner Folge. Das stimmt wirklich, das ist Nummer 1 und das wird es auch immer bleiben. Ich habe keine Serie so oft gesehen. Ich habe die wirklich angefangen zu gucken, durchgebinged und habe dann wieder von vorne angefangen. Es gab Zeiten, da habe ich diese Serie wirklich ein halbes Jahr am Stück durchgeguckt. Immer wieder, wenn ich Zeit hatte beim Bügeln und so weiter. Und es geht für mich um eigentlich was alles, vom, also Scrubs, die Anfänger, Ärzte-Serie auch aus den USA, Schöpfer Bill Lawrence, Dramedy, wie man so schön, also Drama und Komödie, wobei es dann nachher immer absurder wurde, also auch da gibt es 9 Staffeln, eigentlich nur 8 und selbst 7 und 8 sind schon, wo du denkst, ja komm, ist gut jetzt. Und Staffel 9 kannst du eigentlich vergessen. Hauptdarsteller Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalk und die nicht vergessen, der große John C. McGinley als Dr. Cox. Der Humor dieser Serie hat mich extrem geprägt. Das war extrem unprätentiös, extrem neu, für mich zumindest. Und ich habe die Figuren geliebt. Die Storys waren teilweise an echten Fällen angelehnt. Also die haben das komisch, aber die haben einen Humor da rein. Also für mich die beste Serie aller Zeiten und wird sie auch immer bleiben.
Schön.
Ja.
Gut.
Hast du es gesehen? Ja.
Nee, nur mal manchmal reinge.
Ja, genau. Zappt. Also kann man auf jeden Fall vorne bis hinten durchbingen. Super. Gut.
Gut. Dann vielen auch Dank, hier wieder Sebastian.
Was?
Vielen Dank, lieber Sebastian, für deine Tipps. Und jetzt wisst ihr, was die Ferien, was ihr da vorhabt.
Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder, auch wenn ich da wieder anteasern dürfte, da reden wir über sowas Ähnliches wie Serien, nämlich über Filme. Wenn ihr schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de. Auf unserer Homepage unter luke.hengstmanns.de könnt ihr jeweils unter die Folge kommentieren oder ihr schreibt eine WhatsApp an 0391 40 2 55 40. Ansonsten schönen Urlaub, Vergangenheitsthemen. Wir hören uns nächste Woche oder gleich. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.